Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und das ist zumindest heute sogar fast ein kleines bisschen gelogen, denn wir werden ein bisschen zumindest über den Tellerrand hinausblicken, denn der Fokus ist ja auch immer so ein kleines bisschen, was machen Deutsche im Ausland. Und da gibt es die eine oder andere Entwicklung, aber es gibt nur die eine Entwicklung, über die wir einmal kurz reden wollen. Und mit wir meine ich natürlich wieder Oscar. Schöne Grüße nach Clermont.
Schöne Grüße in die Hauptstadt. Wir sind auf eure Kritik eingegangen. Wir haben das Technikteam befragt und hoffen, diese Folge etwas lauter zu sein. Also der Aufnahmespiegel jetzt bei mir bei 100%. Ich hoffe, ich bin immer noch deutlich zu hören und etwas lauter.
Kriegen wir schon alles immer hin. Wenn ihr auch Fragen oder Anmerkungen habt oder Hinweise oder Themenwünsche, schreibt uns gerne auf info@bleublancrugby.de oder bleublancrugbypod auf Instagram. Ansonsten fangen wir vielleicht mit dem angeteaserten Trainer an und dafür mache ich mal die Hintergrundmusik aus. Die passt dann nur wirklich nicht mehr, wenn wir über die Abgründe des englischen Rugbys rede, und wenn ich über Abgründe rede, dann meine ich auch alles ab der zweiten Liga. Ich habe mir übrigens heute zur Feier des Tages tatsächlich mein nicht-französisches Rugby-Trikot an.
Aber ich bin schon gewundert, sieht aus wie so ein Handball-Trikot. Überall Werbung.
Aber es ist tatsächlich Parma, ganz so tief sinken, ein englisches Trikot anzuziehen, konnte ich dann doch nicht. Ein bisschen Respekt habe ich schon noch von mir und meinem Nachnamen. Das ging dann noch nicht und Parma kann ich immer noch mit Käse und Schinken rechtfertigen, das ist schon in Ordnung. Aber vielleicht einmal angefangen, ihr wisst vielleicht, ihr habt schon mal mitbekommen, vielleicht wart ihr auch schon mal im Brief und habt euch über die große Menge an englisch sprechenden Menschen gewundert. Es gibt einen War tatsächlich eine Sache, über die ich mich wirklich gewundert habe, beide Male jetzt sehr, sehr viele englisch sprechende Menschen im Stadion. Aber vielleicht damit zu erklären.
Gibt auch eine Ryanair-Verbindung Brief London, also meine Herren, das hat nicht mehr Clermont. Direktflug.
Es hat seine Vorteile und es hat auch seine Gründe. Es gibt einen englischen Vizepräsidenten in Brief, oder beziehungsweise beim Sir Brief, Simon Gillam, seit Ewigkeiten da gefühlt. Und
kurze Geschichte zu dem Mann. Also das ist echt ein guter Typ. Ich habe jetzt auch den Verein verlassen, der hat mir trotzdem nochmal geschrieben. Aber der ist auch echt gut verknüpft. Ich kann mich nämlich mal erinnern, dass wir für den Europapokal mussten wir irgendwo ins Ausland fliegen. Und einer unserer Spieler hatte kein Visa. Da hat der Mann kurz herum irgendeinen englischen Botschafter in dem besagten Land angerufen. Und zack, hatte der Mann ein Visa und durfte fliegen. Also das war echt überraschend, weil wir standen da und wir hatten halt vier Spieler. Ein George, ein Kolumbianer, die halt partout, also die konnten halt nicht fliegen. Hat er erst in seine eigenen Hände genommen, seine Kontakte da spielen lassen und dann ratzfatz den Botschafter beauftragt. Und zack, alle waren so im Flieger, alle haben sie gespielt. Das war meine Anekdote zu Simon Gillam. Guter Typ und gut vernetzt.
Und Willi ist es dann auch oft dann. Deswegen aber, ja, spannende Geschichte. Ja. Visa immer so ein Thema, das man gerade in England immer so ein bisschen vergisst, aber das ist noch ein anderes Thema für die internationalen Spieler in England, aber sei es drum. Er wird als nicht-exekutiver Präsident, was auch immer das dann im Detail heißt, die englische Championship, also die zweite Liga, unterstützen. Man möchte dort auf die Expertise im französischen Rugby zurückgreifen, gerade auf die ja doch vor allem im Vergleich sehr, sehr starke zweite Liga. Und fürs nächste Jahr hat man in jedem Fall große Pläne. Aufstiegsregelung in die Premiership ist ja noch ungeklärt, aber also es gibt in der Theorie, gibt es glaube ich ein Aufstiegsspiel, aber mit Relegation, und dieses Jahr hätte es das ja auch schon geben sollen, aber da hat ja kein Verein die Anforderungen erfüllt. Zwei Vereine, die einen deutlich einfacheren Weg zurück hätten, sind die London Irish und die Wasps. Ihr erinnert euch, beide Vereine ja zusammen mit den Worcester Warriors in den vergangenen Jahren aus dem englischen Rugby verschwunden. Aber im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Championship haben sie noch einen großen Vorteil, sind nämlich nach wie vor Anteilseigner der Premiership. Denn dort gibt es ja nach wie vor nur 13 Vereine, die Anteile an der Premiership halten. Und sind eben die aktuellen Erstligisten, London Irish und Wasps. Exeter kam dann mal später dazu, als sie aufgestiegen sind, durften sie Anteile kaufen. Aber ja, dadurch haben sie vielleicht einen einfacheren Weg, sich zurückzukämpfen als andere Championship-Vereine. Und kaufen ist auch ein gutes Stichwort, denn wir haben eine deutsche Beteiligung. Und zwar den Investor Daniel Lloyds, der die London Irish für wohl 2,5 Millionen Pfund gekauft hat, hat 2,7 Millionen Pfund an Rugby-Schuldner zurückgezahlt. Also das war die Voraussetzung dafür, dass sie im nächsten Jahr vielleicht in der Championship antreten dürfen. Also an alle, die denen London Irish noch Geld geschuldet hat, die im Rugby sind, denen wurden die Gelder zurückgezahlt. Das sind jetzt natürlich noch nicht die Staatskasse oder andere Hilfen, die der Verein in den vergangenen Jahren bekommen hat. Auch das Trainingsgelände darf der Verein wohl für die kommenden Jahre wieder nutzen. Stadion ist ein etwas größeres Projekt. Das, man ist wohl nach wie vor, ist der Wunsch wieder im, was früher das Brentford Community Stadium war und jetzt das, wie auch immer der Sponsorname jetzt ist, ich weiß nicht, das in jedem Fall von Brentford FC zu nutzen. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen schwieriger werden. Ein Brentford FC hat sich noch nicht geäußert, aber der finanzielle Bedarf ist eigentlich nicht da. Man hat sich in der Premiership, in der Premier League etabliert. Der Trainer ist eigentlich nicht so begeistert davon, dass er an Rasen oder Rugby spielen leidet, was nachvollziehbar ist. Bleibt also abzuwarten, wie es da weitergeht. Reading ist ja in einer nicht allzu dollen Situation. Vielleicht geht man zurück ins Madeshti Stadium, aber alles noch offen. Man muss natürlich auch in aller Fairness sagen, es wäre ein verdammt großes Stadion für eine Zweitligasaison gewesen. Aber gut, es bleibt alles abzuwarten. Vielleicht noch dazu, in der kommenden Saison wird es 14 Teams in der Championship geben, also zwei mehr als die aktuellen 12. Wer ist das andere, die noch dazukommt? Die Wasps, die wohl auf einem guten Weg sind. Das war jetzt eine kurzfristige Entwicklung. Bauen wohl ein neues Stadion südlich von London. Tatsächlich hat ein, so wie ich es verstehe, IT-Businessmensch Chris Holland nicht nur die Wasps, sondern auch die Worcester Warriors gekauft. Bin sehr gespannt, was er mit beiden Vereinen anstellt.
Ist das, also würde mich irgendwie, ist auch irgendwie komisch, also wenn du dann irgendwann zwei Teams in der ersten Liga hast.
Ja, das, also ich meine, das gab es also ja schon. Gab es ja in der Major League Rugby schon. Aber ja, sehe ich ehrlicherweise auch noch nicht. Kann ich auch noch nicht einschätzen, was da die Perspektive ist, ob er ein Erstligateam hat, ein Investitionsobjekt oder ein Erstligateam oder ein Zweitliga-Farmteam. Wäre einzuschätzen gerade noch. Daniel Lloyds besitzt und führt eine Investmentfirma Hokulani Limited, eine Investmentfirma in London, benannt nach einem hawaiianischen Wort für strahlender Stern, kommt aus dem Ruhrgebiet, so wie ich es verstehe. Ich habe Düsseldorf und Essen gelesen.
Das ist eine alte Kaufmannsfamilie. Und das kann man auf Wikipedia nachlesen. Die haben also mit dem Fischhandel vor ewigen Jahrhunderten schon irgendwie ihr Vermögen gemacht.
Okay. Also so weit war ich noch nicht. Also es gab, gibt einige...
Hier war einer ursprünglich aus Greifswald stammenden Dynastie von Kaufleuten. Sie begannen als Fischhändler und versuchten den Salzhandel in Mitteleuropa zu beherrschen. Zeitweise wegen ihres Reichtums als Fugger des Nordens bezeichnet.
Spannend. Es vielleicht noch zu, also zwei Kommentare noch. Also, wie gesagt, Investmentfirma in London haben in der Vergangenheit Frauen hauptsächlich in, oder was ist das? Sportbereich hauptsächlich in Frauenfußball investiert. Diese Investments haben sie alle jetzt abgestoßen, um London Irish zu kaufen. Sind wohl mit dem Versuch gescheitert, den FC Reading zu kaufen, was vielleicht ein gutes Doppelinvestment gewesen wäre mit London Irish zusammen. Er ist da auch sehr offen auf Twitter noch, wie es da vorangeht. Persönlich bin ich ein bisschen, bin ich auch ein bisschen skeptisch. Möchte ihm nicht zu nahe treten, das kann alles ganz, ganz integer sein, das weiß ich nicht. Ich muss allerdings schon sagen, dass wenn man auf seine Seite, auf die Website dieser Firma guckt, von diesen Hukulani Limited, und dann aufs Portfolio geht, also zum einen scheinen sie das auch runtergestuft zu haben, also schien mal eine größere Seite gewesen zu sein. Jetzt ist es ja ein sogenannter One-Pager, also die ganze Website auf einer Seite, schien vorher mal eine Unterseite gegeben zu haben. Und also es sind auf dieser Seite von diesen ganzen Investments, von denen sie ja mehr zu haben scheint, sind noch 4 übrig. Also Music and Publishing Geheimbund, was schon mal ein Name ist, wo man sagt, ja gut, ich will niemandem was unterstellen, aber da kann man schon mal skeptisch werden. Und ja, irgendwie Hot Air Balloon Media und Project 8 und also von diesen 4 Seiten, von diesen 4 Unternehmen findet man eigentlich, ich weiß aber nicht, ob es die sind, Hot Air Balloon Media, findet man irgendwie Werbeagenturen, aber ich weiß nicht, ob es diese sind. Das Einzige, was man zu dieser Geheimbund Music and Publishing und Project 8 findet, sind Verlinkungen auf die offiziellen Unternehmenseinträge beim britischen Staat in der Handelskammer und sonst nichts bei Google. Diese, ja, wenn man auf dieses Project 8 geht, auf die Website, die haben nicht mal ein Sicherheitszertifikat. Also, da lässt mich mein Browser nicht mal raufgehen. Und dann gibt es noch eine Streaming-Plattform CNCN. Die habe ich mir noch nicht näher angeguckt, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, es kann alles vollkommen integer sein und die Website einfach nur schlecht. Ne? Das ist alles möglich. Möchte jetzt da niemandem was zu nahe treten, aber auf den ersten Blick wirkt es alles ein bisschen sketchy. Er scheint das Geld zu haben, also es wurde geprüft, er hat das Geld, er hat das vorgelegt. Aber ob das, ob er auch genug Geld hat, um einen defizitären Rugbyverein am Leben zu halten und in der Premiership am Leben zu halten, kann ich, kann und will ich nicht beurteilen. Auf den ersten Blick würde ich aber sagen, dass es ein kleines bisschen, dass es vielleicht alles mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist. Aber ja, wie gesagt, vielleicht ist auch einfach nur die Website nicht gut. Das ist alles möglich. Mit nicht guten Websites kenne ich mich aus. Das ist ja auch mein Steckenpferd. Von daher, wer weiß, ne?
Er ist echt ziemlich aktiv auf Twitter. Ich habe jetzt noch mal seinen Twitter angeschaut. Der retweetet ja auch fleißig irgendwie Robert Alexander. Der scheint also wirklich noch im deutschsprachigen Raum unterwegs zu sein.
Ja, weil scheint auch noch irgendwie bei Rot-Weiß Essen und so weiter. Wobei ich sagen muss, ja. Fans von Rot-Weiß Essen, weiß nicht, vielleicht hören die welche zu, aber auch nicht unbedingt ein Verein, der einen ganz integren Ruf hat, aber...
Ja, und er scheint ja auch irgendwie doch, also... so eine neue Kommunikationsstrategie zu fahren. Also so auf Twitter Statements und Videos, Ansprache an die Supporter, also auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, man muss ja auch ehrlich sagen, dass die London Irish und auch die London Wolves sind ja wirklich richtige Rugby-Marken.
Ja.
Und es hätte sich auch irgendwie gewundert, wenn die Vereine jetzt wirklich in der Versenkung verschwunden wären, weil die Fanbase ist ja immer noch da, vor allen Dingen auch in Deutschland. Also es gibt ja wahrscheinlich viel, viel mehr, die eigentlich so traditionsmäßig aus dem englischen Rugby sind als aus dem französischen, glaube ich. Also einfach von auch der Art und Weise, wie es vermarktet worden ist, die letzten 30 Jahre.
Auf der anderen Seite, also ich meine, du hast vollkommen recht. Stimme dir da vollkommen zu. London Irish ist eine absolute Marke und ich glaube, es gibt viele Fans, die auch im Ausland diesen Verein durchaus noch unterstützen würden. Vor allem als vielleicht nicht traditionell englischen Verein, sondern als so ein Verein, der irgendwie so ein bisschen Auffangbecken für viele Gruppierungen ist. Aber das Gleiche könntest du halt auch für London Welsh zum Beispiel sagen, die komplett verschwunden sind. Naja, nicht komplett, die spielen in der 8., 9. Liga, was auch immer, keine Ahnung. Aber halt ist halt so ein Thema, ne? Die Championship ist auch keine Liga, wo du sagst, da da geht's gerade massiv bergauf. Also wenn du dir anguckst, wer da rumspielt, also du hast irgendwelche wirklich, also wirklich kleine Orte. Caldy ist so ein Verein, wo du sagst, ja gut, 5 Niederlagen aus 5 Spielen kann, ist immer so ein Ding, aber Chinner ist auch ein sehr, sehr kleiner Verein. Cornish Pirates waren mal sehr erfolgreich, sind aber sehr abgestürzt. Ealing, auch so ein Verein, die seit einer ganzen Weile da unten rumschwören, haben zumindest bei den Frauen ja Erfolg, muss man sagen. Hartbury genauso, wobei das in dem Fall ja tatsächlich der Uni-Club ist. Du auch sagst, also... Ja, aber alles gut. Vielleicht noch kurz...
Man kann zumindest mal festhalten, es passiert was im englischsprachigen Rugby. Das ist ja gut, gerade aus der Perspektive als Rugby-Spieler. Es ist ja nie schlecht, dass ein bisschen mehr Geld ist im gesamten Bottich, sage ich mal. Dann bekommen wir nämlich alle etwas mehr ab.
Vielleicht noch eine ganz kleiner Kommentar am Ende. Der Konkurrent für den Kauf von London Irish war wohl laut Telegraph Eddie Jordan, der irische Formel 1 Mensch. Ihr erinnert euch den Namen, habt ihr auf diesem Podcast schon mal gehört. Der ist nämlich nach oben gescheitert und hat stattdessen Bizet gekauft.
Das ist im französischen Rugby sein Glück gefunden.
Ja. Aber gut, das ist unser kleiner Ausflug. Aktuell
natürlich eher mit Krisenbewältigung zu tun hat, aber dazu dann nachher mehr.
Ja, wobei ich sagen muss, also eigentlich, wenn man jetzt mal von zwei Dingen absieht, die vor seiner Zeit oder vor ihrer Zeit vor der offiziellen Übernahme passiert sind, haben sie es eigentlich ganz gut gemeldet. Also kann man ihnen nicht viel vorwerfen, finde ich. Aber gut, ja. Kommen wir noch zu. Das ist der Ausflug über den Ärmelkanal. Reicht auch erstmal für dieses Jahrzehnt. Und einmal kurz, wo wir beim Thema Geld im Rugby sind, die LNR verteilt zusätzliche Gelder. Aufgrund aktueller Mehreinnahmen werden alle Erstligisten zusätzliche 300.000 Euro am Ende des Jahres kriegen und alle Zweitligisten zusätzliche 100.000 Euro. Und beim Thema Geld bleibend, Olympique Lyon, der Fußballverein, hat keins davon, aber sehr viel Minus und wird wohl am Ende der Saison in die zweite Liga absteigen. Das nur am Rande, weil wir ja auch bei Bordeaux ja das ähnliche Thema hatten und über mögliche Auswirkungen für den Rugbyverein geredet haben. Das gleiche ist natürlich auch hier möglich. Aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Es tut mir leid.
Nee, ich wollte nicht sagen. Ich habe dir ganz gespannt zugehört und was getrunken. Ich hoffe, dass man das zumindest nicht so hört, jetzt wo hier der Pegel so hoch ist. Aber ja, Geld ist immer gut. Das freut uns natürlich alle. 300.000, kannst du ein oder zwei Spieler von mehr bezahlen. Oder am Ende des Jahres einen schönen Bonus verteilen.
Auch immer gut. Ne, würde ich auch nehmen.
Auch immer gut, ja.
Das Stade de France war mal wieder großes Thema die Woche. Wir haben ja auch schon mal im Podcast hier drüber geredet, was für eine wichtige Stellung der französische Rugbyverband bei der ganzen Thematik hat. Sie haben nämlich auch diesen November mit den 3 Spielen im Stade de France einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt. In uns zum Beispiel in Jahren davor, wenn sie alle 3 Spiele im Stade de France gespielt haben, dann waren Spiele gegen Fiji oder Samoa nicht so doll besucht, aber gegen Japan waren trotzdem noch 50.000 Leute da. Das war sehr, sehr gut besucht und also für das Stade de France ein absoluter Zuschauerrekord, den Frankreich oder der französische Rugbyverband für die November-Serie aufgestellt hat. Den Negativrekord hat er für die französische Fußballnationalmannschaft geholt. Gegen Israel unter der Woche waren es nur 16.600, die in dem Stadion gekommen sind. Da ist sicherlich vieles zusammengekommen. Nations League, kein so packender Wettbewerb. Dann vielleicht aber auch einfach, dass du gesagt hast, okay, wir haben alle die Choreos gesehen, die PSG-Ultras unter den Wochen davor immer mal wieder gemacht haben. Vielleicht ist man auch einfach von einem deutlich stressigeren Stadionbesuch ausgegangen. Ist aber 16.600, das ist schon Mist in diesem Stadion.
Ja, es war gar nichts und zeigt einmal mehr, welche fantastische Arbeit der französische Rugbyverband gemacht hat, weil dieses Spiel, diese Hacker, also einfach diese Inszenierung, wenn man das so sagen kann überhaupt, war unglaublich, unglaublich positiv. Es hat wirklich noch einmal gezeigt, wie geil Rugby sein kann, wie schön man das machen kann. Du hast die französische Nationalhymne, die ertönt, die Fans singen das weiter, das ganze Stadion in Frankreich Farben, auf einmal beginnt der Hacker und es ist halt leise und du hast halt so eigentlich andauernd ja einfach eine super Stimmung gehabt. Und auch das Spiel war natürlich unglaublich. 31-30 und in der ersten, also in der Halbzeit hat man ja eigentlich schon gedacht, gut, jetzt laufen die All Blacks davon, aber Frankreich hat es mal wieder geholt und dieses Spiel nochmal irgendwie gewonnen. Mit mehr Glück als Verstand, einfach dadurch, dass man halt vielleicht eine Ecke hatte, die ja einfach unglaublich schnell ist. Und ich meine nicht Rugby schnell, sondern einfach wirklich richtig schnell, so Usain Bolt schnell. Louis Belbarré, der einfach dann nochmal den Unterschied machen kann. Am Ende des Tages natürlich super Sieg für Frankreich, wir sind alle happy. Aber so wirklich bringt tut es ja nichts, weil diese November-Serie, das ist ja, wenn man, also was heißt diese, ja, das ist ja eigentlich im Grunde nur der Kampf um die goldene Ananas, ne? Wenn man ehrlich ist. Du bist der König der Testspiele und dann im World Cup fliegst du im Viertel- oder Achtelfinale raus, hast du auch nichts gewonnen.
Ja, ich meine, man darf natürlich auch nicht unterschätzen, du sagst, also meine Pierre Biarré ist verdammt schnell, aber es ist natürlich auch der Unterschied, die All Blacks haben die Rugby Championship in den Beinen, die lange Reise nach Europa, hatten jetzt schon, ich meine, Frankreich war was, ihr viertes Spiel, also haben gegen Irland gespielt, gegen England gespielt, hatten dann noch das Spiel Montpellier gegen Georgien, was ja in Anführungszeichen nur eine All Blacks 15 war und nicht nur sie selbst, aber das war auch noch ein Tag nach dem Irland-Spiel, kommt ja auch noch dazu. Frankreich hatte ein Spiel gegen Japan und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Muss man natürlich vielleicht auch so einfach sagen, dass die Franzosen, wobei auf deiner Seite eine sehr lange Clubsaison, die Spieler in den Beinen haben.
Ich muss überlegen, wir haben jetzt mit Testspielen 12 Spiele gespielt in Folge. Ja. Ohne eine Wochenende Pause, 12 Spiele am Stück. Und die meisten Jungs, die da auf dem Feld gestanden haben, haben wahrscheinlich das erste Testspiel nicht gemacht. Und dann haben die ja vielleicht nochmal einen Tag Pause bekommen, weil die haben bestimmt im Schnitt schon 10 Spiele gemacht. Und zwar alle. Also so super frisch waren die bestimmt auch nicht mehr.
Weil trotzdem ein ja, sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich nehme den vorherigen Punkt zurück. Ich meine, letzten Endes kann man über diese Testspiele mal reden. Ne? Nötig, ist es in der Form nötig? Ich denke nicht. Genauso wie die Sommertestspiele könnte man einiges zurückfahren. Das sage ich natürlich auch, weil ich persönlich Nationalteams deutlich weniger abgewinnen kann als Club-Rugby. Und wenn irgendwas zurückstecken soll, nämlich der internationale Rugby, aber ich weiß auch, dass es im Rugby viele Verbände gibt, die das sehr, sehr anders sehen. Ja, eher die Ausnahme.
Ja, man muss aber schon sagen, das Spiel, das war schon, das habe das, ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja mein Wochenende, wollte ich ja ganz woanders verbringen und zu Stone, hat aber nicht geklappt. Deswegen, ich habe das Spiel alleine geguckt und ich muss wirklich sagen, ich habe selten so gebannt ein Rugby-Spiel geguckt, weil es einfach mit der Intensität und der Schnelligkeit, es war unglaublich. In der zweiten Halbzeit hattest du das erste Gedränge nach 20 Minuten. Nach 20 Minuten. Also, sind wir mal ehrlich, das ist im deutschen Rugby, das ist in der Bundesliga noch nie vorgekommen, dass du 20 Minuten auf ein Gedränge warten musstest. Also eine Intensität, die Kollision, es war beeindruckend, das hat richtig Spaß gemacht. Also, hast du es live gesehen oder hast du es?
Ich hab's live gesehen, ja.
Ja. Also, da hättest du jeden vor den Fernseher setzen können, der hat noch nie Rugby geguckt. Nach dem Spiel hätte der seinen nächsten Rugby-Club gesucht und hätte sich angemeldet. Ich fand, es war super Werbung für den Sport.
Bin absolut begeistert. Ich war super begeistert. Also, ich meine, das ist natürlich. Ich weiß jetzt natürlich, ich wollte gerade eine Einschränkung machen, aber nein, gibt's nicht.
War begeistert, aber am Ende des Tages hast du natürlich recht, es bringt nichts, weil es ist halt mehr oder weniger ein Fußballtestspiel, du kannst halt nichts gewinnen. Also, ja, so wirklich, faktisch. Außer machst halt ein bisschen Geld durch Fernsehübertragungen etc.
Ich sag mal so, es ist einfach ein Rugby-Fan zu sein, wenn man solche Spiele guckt. Echte Rugby-Fans hat man erst wieder bei einem 13-0 zwischen Valence und Grenoble Ende des Jahres. Da trennt sich dann wieder die Spreu vom Weizen. Nein, ich will hier gar nicht irgendwie elitär irgendwie auftreten, aber es ist natürlich schon so, dass ich sagen muss, also ich habe vorher Narbonne gegen Bourg-en-Bresse auf YouTube geguckt und ich muss halt einfach sagen, das packt mich halt einfach mehr. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sag mal, ein echter Franzose bin. Aber ich merke es halt bei den anderen Testspielen, wo man dann, ja, Und man schaltet dann, ich habe ja auch, hab auch Neuseeland, Irland geguckt, bis Irland, Neuseeland. Aber irgendwie sitzt man da und denkt sich, ach naja. Ist halt, mein Herz ist nicht bei der Sache dabei. Ist halt mich nicht. Aber gut.
Auf sein Herz sollte man hören, dementsprechend.
Ja, es ist halt dann, ich meine, es ist alles Geschmacksfrage. Ne? Jeder mag das und das ist objektiv sicherlich auch deutlich bessere Rugby, aber die Prodidö.
Gut, dass du das zumindest einsiehst, dass es objektiv einfach besserer Rugby ist. Okay, das ist schon mal gut.
Da ist überhaupt keine Frage dabei, aber bei der Prodidö ist einfach, da bin ich viel mehr dahinter. Das ist halt das, wo ich sage, das, da gehe ich mit, das ist. Da ist man Feuer und Flamme. Ja, oder ich zumindest. Aber gut. Ich will
dich nicht weiter aufhalten. Fang an mit der Pro de Deux. Erzähl uns, welche Spiele haben dich begeistert?
Oh, da gab...
Fangen wir an mit dem Derby, oder?
Es gab einige sehr, sehr spannende Spiele. Es gab einige spannende Spiele, die nicht spannend waren. Aber ja, nichtsdestotrotz spannend. Ich glaube, Derby können wir gut anfangen. Für die,
spannend war es nicht, aber immerhin hat ein Deutscher mitgespielt.
Spannend war es nicht. Vielleicht ja vorweg, Maxim Oldmann hat auf der 15 durchgespielt, hat sich in der medialen Peak einen Stern verdient, also schon eine durchaus sehr, sehr solide Leistung. Das Derby Landais in Bayonne, Jean Doger, war kontrovers, muss man sicherlich sagen. Das Bayonne...
Ist wegen des Ergebnisses oder wegen des Standorts?
Also ich meine über das Ergebnis, 40-11 übrigens für DAX und die 40, das ist ja der Regionalcode der Lande, also des Departements, in dem beide Vereine spielen und symbolisch und die Könige, ja, da wurde viel geschrieben. Es ist aber trotzdem so, dass die Fans nicht begeistert, also vor dem Spiel nicht begeistert waren, dass sie nach Bayonne fahren, eine Dreiviertelstunde, dass beide Vereine...
Genau.
Ja, ich kann es auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, ich muss auch persönlich nach wie vor sagen, ich hätte es in DAX schöner gefunden. Ich hätte es in dem kleinen Stadion schöner gefunden, einfach weil es nun mal ein Derby in einem fremden Stadion zu spielen, ist zwar aus finanziellen Gründen sinnvoll, aber es nimmt natürlich einiges von der Romantik. Finde ich persönlich. Kann man anders sehen. Man könnte auch sagen, also es haben deutlich mehr Leute diesen Sieg gesehen und das ist auch eine schöne Sache. Auch vor Comfair, also 13.000 waren es letzten Endes, also doppelt so viele, wie ins eigene Stadion gepasst hätten. Von daher alles fair, ne? Aber ich hätte es mir im kleinen Stadion trotzdem gewünscht. Nach dem Spiel waren da, glaube ich, alle vollkommen begeistert. Das Ergebnis hat dazu natürlich beigetragen. Wenn sie verloren hätten, wäre es vielleicht ein bisschen ausgegangen. Ich meine, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass es auch zwischen DAX und Bayern eine gewisse Rivalität gibt. Auch nicht vergessen.
Ja. Ich habe nur von einem Kumpel gehört, der aus der Region kommt, das ist kein richtiges Derby und deswegen geht er da nicht hin. Weil es nämlich nicht in Bayonne stattfindet. Es geht einfach nicht. Es passt einfach nicht in seine Welt, dass es in Bayonne stattfindet. Punkt. Es geht einfach nicht. So. Ja, also habe ich dann so akzeptiert. Aber ich habe es nicht richtig verstanden. Er meint, es ist einfach kein richtiges Derby. Das würde er nicht machen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn Narbonne gegen Vizier spielt und zwar in Montpellier, finde ich auch falsch.
Du würdest trotzdem hinfahren.
Weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich meine, wahrscheinlich. Aber ich...
Zähne knirschen, würdest du dich in den Bus setzen oder ins Auto?
Ja, aber weißt du, wenn wir das alle machen, dann gewinnen sie ja. Dann ja, kommen sie ja damit durch. Man will nur das Beste für den eigenen Verein, natürlich, aber... finde ich schwierig. Ich kann alle Fans verstehen, die davon nicht begeistert waren. Am Ende des Tages natürlich trotzdem 40-11 gegen Mont-de-Marsan, das ist dann jetzt das dritte Mal in Folge, dass sie dieses Derby gewinnen als Aufsteiger, dafür, dass sie, wie gesagt, die Machtverhältnisse vor vergangener Saison so anders waren, schon eine beeindruckende Leistung, finde ich. Sollte man nicht kleinreden.
Von einem Deutschen zum anderen, Julius Nostadt in der 45. Minute für Provence eingewechselt, die ja überraschenderweise auswärts in Pieritz mit 25-0, also ihr habt richtig gehört, zu 0 verlieren. Ein Ergebnis, was ich auch lange nicht mehr gesehen habe, denn also zu 0 zu verlieren, das ist schon, da muss man schon fast was für machen. Also das passiert nicht einfach so. Weil 3 Punkte oder irgendwie mal so einen Glücksversuch bekommt man ja eigentlich immer. Eigentlich so, ne? Also war mich schon überrascht und zeigt aber auch, wie verdammt stark Biarritz ist und welche Ambition dieser Verein hat.
Auch, also wird das auch eher Biarritz stärker ankreiden als Provence Schwäche. Provence haben sie sicherlich unter den eigenen Frage. Also ich glaube, da führt auch kein Weg daran vorbei. Aber Biarritz haben das Spiel der letzten 5 bis 10 Jahre abgeliefert. Naja, 10 vielleicht nicht, aber 5 in jedem Fall. Es war wirklich schon eine Hausnummer, was sie da abgeliefert haben. Eine absolut grandiose Leistung von Biarritz. Also vollkommen verdient, 25-0 macht man nicht alle Tage. Also nur mal kurz im Vergleich, 25-0 ist auch das Resultat, das dir angerechnet wird, wenn der Gegner nicht antritt. Also vielleicht in der Form auch einfach ganz passend.
Ja, ich finde es irgendwie krass, weil Aix-en-Provence ja eigentlich als so ein Verein gehandelt wurde, der aufsteigt. Biarritz war ja mehr so ein Verein, der es ja vielleicht in die Top 6 schaffen könnte. Aber Aix war ja eigentlich, ist man vor der Saison davon ausgegangen, Brief, Aix oder Oyonnax. Oyonnax steigt auf. Jetzt hast du Oyonnax, die eigentlich, also die halt, um das ja schon mal wegzunehmen, gegen Valence verlieren. Mit 18-16. Valence, glaube ich, auf dem letzten Tabellenplatz.
Waren sie vorher, ja.
Die verlieren gegen den Letzten und haben keinen Trainer, so wirklich. Dann hast du Provence, die eigentlich auch so wirklich keinen Trainer haben, weil ich weiß auch nicht warum, aber man hat irgendwie am Anfang der Saison schon entschieden, dass zum Ende hin, also zum Ende der jetzigen Saison, ein neuer Trainer übernehmen wird, ein neuer Manager übernehmen wird. Natürlich irgendwie auch nicht so eine wirkliche Top-Motivation. Dann hast du Brief, die ja schon solide jetzt auch wieder in Nizza gewonnen haben, relativ auch deutlich, mit 10 Punkten, 16-26 kann man nicht sagen, aber die halt auch mal 40 Punkte auswärts kassieren können. Ja, und all das, was man so versucht hat, in der Glaskugel zu erkennen, ja, das hat man halt einfach nichts gebracht. Das hätte man sich auch sparen können, weil es sowieso anders gekommen ist. Ja, weil Oyonnax und Aix so weit unten in Anführungszeichen zu sehen und auch so weit unter ihren Kadermöglichkeiten spielen zu sehen, das ist einfach überraschend. Ja? Das ist einfach überraschend für euch oder für uns als Zuschauer natürlich irgendwie verrückt, weil es so die Gesetze des Sports ausgehebelt werden. Aber schon irgendwie komisch jedes Mal, wenn man sich die Ergebnisse anschaut.
Ja, ich meine, Brief sind oben mit dabei. Für mich die große Überraschung kommt noch Montauban, bei dem man ja die vergangenen Jahre, also vorletzte Saison, sich erst am vorletzten Spieltag vom Abstieg gerettet hat, letzte Saison im Relegationsspiel erst und sich dann Trainer von Rouen gesichert haben, die abgestiegen sind und man dachte, na gut, also ist das jetzt wirklich der große Wurf? Aber ja, anscheinend schon.
Anscheinend ja. Also
anscheinend schon.
Tabellen auf dem zweiten Platz mit 35 Punkten. Also nur einen Punkt. Mit Grenoble führt die Liga an. Letztes Jahr ein Verein gewesen, der im Finale gestanden hat, die auch ja sogar fast hätten der Top 14 spielen können. Also die haben ja auch fast Montpellier geschlagen. Ja. Auf dem ersten, dann Montauban und dann Brief. Und dann kommt auch schon Biarritz. Es ist verrückt. Und Oyonnax ist halt auf dem 16. Platz, so. Mit 9 punktgleich mit Valence Romain. Also punktgleich mit dem Relegationsplatz. So, Oyonnax hat letztes Jahr in der Top 14 gespielt. Das ist einfach verrückt.
Auch, also ich meine, kannst darüber streiten, die Art und Weise, wie sie das Spiel in Valence verloren haben, für die, die es nicht gesehen haben. Der Zehner, ach Gott, wie heißt er? Zach Holmes, kurz vor Ende des Spiels, eine Minute vor Ende ungefähr, ein Drop-Goal durch die Stangen gesetzt, das dann aber aufgrund einer Abseitssituation der eigenen Spieler wieder aberkannt wurde. Dessen Penalty für Valence, die dann natürlich ins Ausgekickt haben. Und dann wurde, kannst natürlich darüber streiten, ne? Ist das jetzt alles so korrekt gewesen? Ich denke natürlich, ja, war schon.
Ja, es bringt dir sowieso, also kannst darüber streiten, aber es bringt dir halt
nichts. Es bringt nichts und du darfst auch keinen Punkt mehr. Du darfst als Topf, als Oyonnax mit dem Status, in dem du in die Saison gekommen bist, mit dem Kader, den du hast, darfst du ja gar nicht erst in diese Situation kommen, dass dir so eine Entscheidung das Spiel kostet. Korrekte Entscheidung nebenbei, aber das darf man ganz abgesehen. Das
ist für mich natürlich irgendwie schwer zu sagen, weil wir haben halt 40 Punkte eingeschränkt bekommen letzte Saison. Wir waren in der gleichen Situation. Aber ja, eigentlich darf das nicht passieren.
Hätte, könnte, sollte, ne? Alles hin und her. Aber Oyonnax, meine, nicht, dass ich glaube, dass sie absteigen. Und sind auch nicht der erste Verein in dieser Situation. Ah ja, punktgleich mit Valence, Nevers, alle drei 19 Punkte, nur 3 Punkte mehr als Nizza auf dem letzten Platz. Ja, auch nur 2 Punkte mehr als Agen Mont-Marsan, aber trotzdem ist schon eng. Eng.
Ja, ist verrückt.
Nizza, du hast es schon angesprochen, 16-26 gegen Brie verloren. Ich glaube, das ist wiederum keine Überraschung. Deine Überraschung, Aurillac, die ja auch bis jetzt eine maue Saison spielen, schon zweimal zu Hause verloren haben, hauen jetzt Nevers mit 42-10 weg. Stolze Leistung Nevers, damit auf dem Relegationsplatz, wir haben es gerade schon gesagt. Du hast es gerade schon gesagt. Grenoble auf deiner Seite, 37-7 gegen Soyons-Guilhem gewonnen. Soyons-Guilhem für mich auch eines der Überraschungsteams dieses Jahr. Aktuell auf dem 8. Platz mit 26 Punkten. Colomiers hat 40-44 gegen Béziers verloren. Béziers mit 4 Maulversuchen von 5. Aus 5 Versuchen 4 Maulversuche.
Sag jedem Sturmtrainer das Herz auf, jedem Gassentrainer.
Wirklich schön, meine letztes Jahr sehr, sehr für ihre spektakulären Versuche bekannt. Denke mir wieder echtes Rugby zu sehen, finde ich. Bin übrigens für die, die sich mit Regelkunde befassen, die Maul-Regeln oder die Regelungen am Maul oder ja, wie auch immer, Änderungen, die wir ohnehin nicht so geil fanden, haben die nötige Mehrheit nicht bekommen und werden zumindest vorerst nicht international übernommen. Schön. Und jetzt zu Hause das Derby gegen Montauban. 25. Euer die Fans natürlich noch schön die große Choreo hochgehalten. Ein Derby wird nicht gespielt, sondern gewonnen. Was in Frankreich ein sehr beliebtes Sport ist. Aber.
Das ist super, das ist gagne.
Das ist gagne. Ja, in dem Fall nicht anscheinend. Also. Ich finde schon, Montauban, dass die auswärts in Agen gewinnen, ist wirklich für mich nochmal so ein schönes. Letztes Jahr, wir erinnern uns, Agen haben mit dem Sieg gegen in Montauban nochmal richtig schön Hoffnung gefasst, dass man vielleicht doch nochmal die Playoff-Plätze angreifen könnte, was sie nicht getan haben, aber war ein sehr hoffnungsstiftender Sieg in Montauban. Und jetzt mit der Revanche in Agen. Auch sehr, sehr schön. Ja, für mich immer auch noch so ein Team, das wirklich enttäuschend ist dieses Jahr.
Ja, ja, so wie eigentlich jedes Jahr, seitdem sie abgestiegen sind. Ja. Apropos ab- oder aufsteigen, kommen wir zur National, unserer Lieblingsliga. Denn es ist etwas passiert. Ich habe, ist das eigentlich offiziell schon mit Carcassonne? Haben die auch schon selbst veröffentlicht, ne, die Nachricht? Über die Trainer, ja. Genau, ich habe nämlich auch eine Nachricht bekommen. Also genau, der Trainer wurde entlassen von einem Kumpel. Was ist also passiert? Folgendes Szenario. Langon hat zu Hause mit 32-24 gegen Carcassonne gewonnen. Das muss man wissen. Langon, ein Verein, der also nur aufgestiegen ist praktisch, weil er überhaupt die finanziellen Mittel hat nachweisen können, um in der National zu spielen. Die haben vor wenigen Jahren noch in der Federal gespielt, vor 2 oder so, glaube ich, und gewinnen jetzt gegen Carcassonne. Das ist natürlich irgendwie einfach unglaublich, weil die, wie gesagt, nicht mal wegen ihren sportlichen Ergebnissen aufgestiegen sind, einzig allein wegen ihrem Geld. Und daraufhin, Carcassonne, der Präsident, ja, hat die Reißleine gezogen, die beiden Trainer rausgeworfen, müssen gehen. Und hat wohl auch einen Entschuldigungs-Newsletter verschickt. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört, deswegen wollte ich mal Marc fragen, weil das hat mich ein bisschen amüsiert.
Ja, ich war sehr, sehr überrascht. Also ich meine, es gibt vieles, was du an deren Newsletter kritisieren kannst. Angefangen damit, dass man sich nicht abmelden kann.
Also es, weswegen du regelmäßig den Anschein bekommst.
Ja, du wurdest automatisch angemeldet, wenn du ein Ticket gekauft hast. So, okay. Erstmal soweit so, ja, unschön, aber normal. Und du kannst dich aber nicht abmelden, weil die Abmeldeseite nicht existiert.
Das ist auch höchst intelligent eigentlich. Also.
Ja, aber nicht ganz legal. wie dem auch sei, Samstagabend, ich guck in mein E-Mail-Postfach und einfach nur, ich muss mal gucken, ob ich die E-Mail noch... aber wirklich auch die Überschrift, wirklich Staatstrauer.
Das ist aber auch so französisch eigentlich. das ist entweder ganz, ist ganz hoch emotional oder ganz, ganz tief. Also so eine graue Töne gibt es einfach nicht.
Ja, aber ich da, für mich war, wo ich dachte, ja, also kein ein brillantes Spiel, aber halt auch nicht, nicht dramatisch schlecht. Aber
schon eigentlich, also man kann eigentlich nicht gegen so einen, ja, so einen Zwangsaufsteiger verlieren. Das geht eigentlich nicht. Wenn man so, wenn man so will.
Also Überschrift einfach nur Enttäuschung in Langon. Und Überschrift unsere Gelb-Schwarzen vollkommen leblos verlieren in Langon. Also Vereinsmedium. Eigene Kommunikationsabteilung. Sehr schwierige erste Hälfte. Okay, so normal. Haben wir gehofft, dass sie zur zweiten Halbzeit nochmal den Kopf höhen, nochmal den Kopf hochheben und in der roten Stadt gewinnen. Aber viel, viel zu spät kam die Reaktion, um noch auf irgendein Resultat zu hoffen. Wir erwarten für das Derby eine Reaktion. Eine starke Reaktion. Das Spiel jetzt nämlich gegen Narbonne. Aber wie gesagt, ins Medium. Also, das sind Kommentare, die erwartest du auf unter dem Twitter-Post mit dem. Ja, es ist halt irgendwo. Was ist es halt? Ich sehe es ja auch, die Fanclubs von Narbonne, wenn die, wenn sie haben gewonnen. Wow, unsere Spieler sind die besten der Welt. Auswärts verloren. Inakzeptabel. Wir erwarten eine veränderte Haltung für das nächste Spiel. Naja, naja, komm mal runter. Ne?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass, also ich bin dazu übergegangen, sowas einfach alles wegzublocken. Weil
ist auch vollkommen richtig.
Es ist so surreal. Du gewinnst, du bist der Beste, du verlierst, du bist der Schlechteste. Also es ist einfach, die Wahrheit ist ganz simpel. Du bist nie so gut, aber du bist auch nie so schlecht wie irgendwelche Leute, die auf Facebook oder Twitter erzählen. Du bist einfach immer irgendwo so in der Mitte.
Okay, ich frage dich jetzt aber mal.
Mental nicht aushalten.
Ich frage dich jetzt aber mal als Profi: Bist du so schlecht, wie deine eigene Medienabteilung behauptet?
Ja, hoffentlich nicht.
Das ist dann schon, wo du sagst: Also ihr werdet dafür eigentlich dafür bezahlt, dass Leute mich sehen kommen wollen. Das ist euer Job. Also ja, nee, aber vollkommen richtig. Also mehr als wegblocken kann man nicht. Also ist ja anders verliert man ja so komplett den Verstand. Ist ja.
Also, was halt lustig ist, wenn, was ist wirklich, wenn Leute den Mut haben, es dir ins Gesicht zu sagen, so, das ist im Brief vorgekommen, wenn man dann auf seinen Wocheneinkauf oder so gemacht hat am Sonntag
ja.
Oder am Samstag, wenn man am Freitag gespielt. Aber so, das kann man dann auch aushalten, da kann man sich ja in der Debatte auch stellen. Aber wenn man also auf Twitter dann die Nachrichten bekommt, das ist manchmal sehr lustig, aber muss man einfach wegblocken. Also ansonsten macht man sich verrückt. Bringt ja auch nichts, wenn Leute da ihren Frust rauslassen. Das ist ja, es motiviert einen ja auch nicht, wenn man dann beleidigt wird. Und das muss man ja auch dazu sagen als Fan. Das bringt ja nichts.
Kann ich aber, weißt du, kann ich aber auch mitreden, tatsächlich, was ich super wild finde. Ich war ja nun ein sehr präsentes Gesicht in Narbonne. Als Vereinsvertreter. Bei den Spieltagen den Fanshop gemanagt, unter der Woche rumgerannt und die Sponsoren bespaßt. Viele Leute haben mein Gesicht zumindest mal gesehen und mit dem Verein in Verbindung gebracht. Und wenn der Verein verloren hat und ich im Supermarkt einkaufen war, haben die Leute meine Sachen. Also, die Person, die an der Kasse saß, dann auch wirklich mich nicht angeguckt, nicht mit mir geredet, die Artikel richtig.
Weil du bist schuld. Weil du bist schuld.
Wütend gescannt. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Aber ja, kann ich, glaube ich, gern, dass es dann als Spieler nochmal eine Stufe drüber ist, ja.
Aber weißt du, was das ist? Das ist einfach Emotion, das ist Passion, ja.
Leidenschaft, das gehört zum Sport dazu.
Das ist das Produkt Sport.
Es ist, meine. Ich kann mich auch erinnern, was in Toulon, wo es dann immer, was dann immer erzählt hat, sondern wenn wir verloren haben und ich einkaufen gegangen bin ich immer zurückgekommen und irgendjemand hat immer meinen Roller umgetreten.
Moped. Aber bei Toulon habe ich auch nur ganz wilde Sachen gehört, dass die da Leute in den Hafen schmeißen und sowas. Ja. So in alten Zeiten hat mir mal ein Taxifahrer erzählt, als ich ihm erzählt, dass ich Rugby spiele. Aber gut, ich glaube, die Zeiten sind da auch schon vorbei, dass irgendwelche Spieler in den Hafen geschmissen werden.
Ich hoffe. Ja, Carcassonne, wie gesagt, 32-24 verloren, aber nicht die einzigen, die sich ein bisschen blamiert haben. Bourgoin, 46-0 in Rouen verloren. Auch das ein Ein leicht skandalöses Ergebnis.
Aber Pascal Papé ist immer noch Trainer, oder?
Ja, ja. Hat jetzt auch in einem Interview darüber gesprochen, dass er auch das ein oder andere Mal den Lebenswillen verloren hat. Ich denke, spannende, ein valides Thema, wenn es um Depressionen im Profisport geht. Nicht unbedingt ein valides Thema, wenn es um die Relativierung der Ergebnisse des eigenen Vereins geht. Aber sei es drum. Karbe hat das Relegationsspiel gegen Marcon Baroy mit 20-16 gewonnen. Keine dolle Partie vor leeren Rängen. Man hat also die Hoffnung in Tarbe schon aufgegeben, dass es besser wird, aber zumindest erstmal vom wieder runter. Albi hat 14. Weißt
du, wie viele Leute im Stadion waren? Waren es über 500 oder?
Ja, ich glaube, es waren 800 oder so.
Ja, okay. Ich
meine, jetzt muss man bei Tarbe sagen, also es gab im letzten Jahr, das letzte Spiel im letzten Jahr, haben sie vor einer nicht zählbaren oder vor einer sehr gut zählbaren Menge an Menschen gespielt. Und unter der Saison hat es jetzt immer mal wieder zwischen 500 und 1600 gependelt.
Dann halten wir immer noch unseren Zuschauerrekord. Wie wir damals das Benefitspiel gemacht, hatte ich auch im Podcast erzählt, mit dem ansässigen Militär, die gegen Po gespielt haben. Ich glaube, wir hatten über 1300 Leute im Stadion. Ja. War richtig Stimmung. Immer noch Zuschauerrekord hier.
Ich glaube, damit war der echt gut dabei, ja. Wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, müssen wir abwarten, ne? Wie es da weitergeht. Albi 14-9 gegen Massy, jetzt auch kein Spiel, über das man lange redet. Duren hat knapp gegen Périgueux gewonnen, 30-28. Auch vor einer recht kleinen Zuschauerzahl, muss man sagen, auch da waren nur 500, 600 Leute im Stadion. Kann ich aber eher... Ist auch
kalt in Paris, ne, geworden, ne? Also.
War auch genug Konkurrenzprogramm. Muss man ja auch in Fairness sagen. Und Narbonne hat haarscharf in einer insgesamt auch etwas mauen Partie gegen Bourg-en-Bresse gewonnen und 20-26. Ja, fehlerbehaftet wäre mehr Luft nach oben. Ich meine, erstmal das Wichtigste ist das Ergebnis, über alles andere kann man nicht reden.
Wenn man mit dass das Spiel nicht so gut war wie Frankreich gegen die All Blacks, haben wir schon mal vorweggenommen. Aber was ist denn passiert?
Ja, es ist Narbonne.
Auch mit Hinblick jetzt aufs Derby, ja. Hast du Motivation gefasst als Fan, dass es was wird hier in Carcassonne? Oder
Narbonne hat ein Problem, was sie seit Jahren nicht ablegen können. Und ich meine, Gasse ist besser geworden als im letzten Jahr. Im letzten Jahr war sie aber auch katastrophal schlecht. Enge ist deutlich besser geworden als letztes Jahr. Letztes Jahr war es aber auch nicht.
Katastrophal schlecht.
Das ist deutlich besser
geworden. Da sind sie, die Facebook-Kommentare. Jetzt wissen wir, wer sie immer schreibt.
Das, was sie seit 3-4 Jahren nicht in den Griff kriegen, ist, dass sie die erste Hälfte fantastisch spielen und in der zweiten Halbzeit mit einem dummen Fehler nach dem anderen die gegnerische Mannschaft ins Spiel lassen, wieder ins Spiel lassen und sich dann tatsächlich noch Sorgen machen müssen, ob sie das Spiel verlieren. Das waren fast allen Spielen die Saison so. Und auch in den letzten Jahren und auch schon in der zweiten Liga und im Jahr davor, wo ich noch gesagt habe, das Jahr bevor sie aufgestiegen sind, also das sind alles Fehler. Wenn du das in der zweiten Liga machst, dann kassierst du 40 Punkte. Gegen die National kommst du noch damit durch, dich dann wieder zu fangen und dich wieder zu verteidigen und dann keinen Versuch zu kassieren. Aber in der zweiten Liga wird das bestraft wie sonst was. Das ist alles passiert. Und sind ja auch wieder abgestiegen. Aber
was macht das mit dir? Macht dich das sauer? Schreibst du dann deinen Laptop an? Oder
ich verstehe. Dann gehst du
sofort auf Facebook und schreibst einen Hasskommentar.
Nee, also das überhaupt nicht. Ich meine, meistens sitze ich ja zu Hause auf
weiß
der Couch.
Ich doch,
und
weiß ich doch.
Meine Katzen wissen schon, wie ich über dieses Thema denke. Kriegen sie schon mit. Und wenn sie irgendwann mal sprechen lernen sollten, dann sind es wahrscheinlich wieder, was soll dieser scheiß Vorball? Glaube ich, das Erste, was sie sagen werden, ja, es ist, ich verstehe es nicht, warum man immer zur Halbzeit aufhört zu spielen. So sicher kannst du dich doch gar nicht
fühlen. Die gehen in die Kabine und dann bleiben die einfach drinnen gedanklich hier, die schalten alle ab.
Ja, aber es ist halt einfach, wie seit Jahren, ich verstehe es. Halbzeitführung war 24-9. Und dann gewinnst du schon wieder nur 29-26.
Was heißt das denn jetzt fürs Derby? Also mit welchem Stand müsste Narbonne in die Halbzeit gehen, dass du dir sicher bist, dass wir das Spiel gewinnen werden? 50-0. Reicht so ein 50-0, sagst du ja, dann ist natürlich. Könnte aber auch schwer werden, ne?
Haben tatsächlich, übrigens, apropos dumme Fehler und apropos Carcassonne, haben den gleichen Fehler schon wieder gemacht und haben so ihren Offensivbonus verloren, haben nicht auf die Zeit geguckt und haben den Ball ins Aus gekickt und haben damit Bourg-en-Bresse eine wirklich gute Lineout-Position 5 Meter vor der Mahllinie von der eigenen Mahllinie gegeben. Ist Carcassonne ja letztes Jahr im Spiel auch passiert.
Ja, ihr erinnert euch, im Derby hatte der Neuner, glaube ich, den Stand vergessen. Hatte gedacht, sie führen, obwohl sie zurückgelegen haben. Und hat dann einfach den Ball ins Ausgekickt, obwohl sie, glaube ich, nur 10 Meter von der gegnerischen Mahllinie entfernt gewesen wären. Also das Spiel hätten noch gewinnen können. Aber der Mann hat also den Punktestand vergessen, den Ball in auf die Tribüne gekickt, dann jubelnd hochgesprungen, nur um zu merken, dass alle seine Mitspieler ihn anschauen und einfach sich so denken, ja, wir haben jetzt verloren. Herzlichen Glückwunsch. Skurriler Moment.
Und fast eine Neuauflage. Aber gut. Ja, National 2, die 3 Spiele mit deutscher oder theoretisch mögliche deutscher Beteiligung. Angefangen mit dem einen Spiel, wo es sie nicht gab. Saint-Jean-de-Luz hat überraschend gegen den tabellenletzten Grolet verloren. 16-22 ohne Christi. Vielleicht gleich nochmal zu Carcassonne was. Marmont hat 37-31 gegen Lannemezan gewonnen. Und Michel Hemers-Njörg hat 27-29 in Osch verloren. Das Topspiel im Pool B. Dort doch aber immer noch Tabellenführer mit 36 Punkten. Dahinter mit 34 Punkten. Der Abstand auf Valence d'Agen und Al und Moléon. Und in Pool A haben Orléans und Rennes ganz klar die Tabellenführung vorne. Genf auf Platz 4 vielleicht noch das andere spannende Team, auf das man ein Auge werfen kann. Ja, gespannt. Ich habe gehört, dass was spekuliert wird, ist, dass Christian Labi in Carcassonne wieder übernimmt. Und ich habe dazu in der letzten Woche 2 sehr unterschiedliche Meinungen gehört. Ich habe einen einstündigen Podcast mit Rocky Elsam gehört, weil ich dachte, also wenn mein ehemaliger Chef und Mitbewohner, aktueller gesuchter internationaler Verbrecher, schon einen Podcast-Auftritt aus dem Exil macht, was man halt so tut, habe ich das natürlich gehört und er hat wirklich eine Lobeshymne auf Christian Labi gesungen. Ich habe aber von einem Spieler jetzt in der vergangenen Woche gehört, als es eben, oder Tagen vielmehr in der letzten Woche, als es darum ging, dass Christian Labit wieder nach Carcassonne kommen könnte, wie sehr man es gehasst hat, unter ihm zu spielen, weil keine Taktikkenntnisse, nur Coach, der sagt, also jetzt mal richtig, ne, die ballern wir vorne weg und wir sind einfach mal richtig härter als die. Aber
ich habe nur eine Story gehört, sorry Marc, die haben die 2 Spiele in Folge verloren. Da meinte er, ja, er bringt eh nichts, wenn wir jetzt trainieren. Also lass uns mal alle zum Strand fahren. Sind jetzt alle zum Strand gefahren, hier. Bierchen, lecker Bierchen, ja. Weil das einzig Wichtige ist einfach der Teamzusammenhalt.
Ja.
So nämlich.
Aber gut, also da haben wir ähnliche Geschichten gehört.
Wir sind scheiße, ab an Strand, Männer.
Oh, ich wünschte, meine Chefs wären auf Arbeit auch so. Oh, schade. Wie dem auch sei, wie stehst du zu einer möglichen Rückkehr? Also ich meine, er war mit ihnen ja erfolgreich, muss man ja auch in Fairness sagen.
Ja, ich weiß es nicht, ich habe es auch nur gehört. Ist auch gut möglich, ich wüsste auch gar nicht, wer es sonst machen könnte. Colaso macht es, glaube ich, nicht. Der geht nicht in National. Ja, vielleicht, ja, es liegt einfach schon nahe, dass er es halt nochmal macht, ne?
Ja.
Wäre auch nicht das erste Mal, dass er nochmal zurückkommt.
Ja, auch also. Nicht so, als hätte er seitdem viele andere Angebote gehabt.
Er war in Montpellier kurz mit Colaso.
Ja.
Und das
hat dort hat aber sich da auch nicht unbedingt beliebt gemacht und keinen Blumentopf gewonnen.
Nee, deswegen, also wer hättest du da noch auf deiner Liste, wer es machen könnte?
Ehrlicherweise fällt mir so spontan wirklich niemand ein, der nach Carcassonne gehen würde. Also, nee, es sind zum einen sind wirklich nicht, wir sind noch früh in der Saison vergleichsweise, es sind einfach nicht viele Trainer auf dem Markt. Und
na, was ich halt immer sage, gibt irgendeinem jungen Trainer die Chance, ja, der in eine andere Mentalität an Sport geht, der so ein bisschen Typ Guardiola, der wirklich ein Taktikfuchs ist, Generation Laptop-Trainer, ja. Warum nicht?
Also, Belan und Carcassonne schon angekommen?
Ja, das muss man natürlich dann nochmal schauen, aber das wäre so, gibt so einem Jungen eine Chance, der einen ganz anderen Ansatz hat, der vielleicht auch gar kein ehemaliger Spieler ist. Ist ja, wir sind ja noch im Rugby-Trainer-Business, sind wir noch in dieser Evolutionsstufe. Das ist ähnlich wie beim Fußball, nur nochmal 30 Jahre halt, ne, zurück. Es sind halt immer ehemalige Spieler, große Namen und die halt viel Mentor sind, die viel über die Mentalität gehen, sag ich mal, ne? Sozialarbeitermäßig, also einfach versuchen, eine gute Gruppe zu formen, die so einen Management-Stil haben, die sind das Sprachrohr der Mannschaft und dann haben sie halt Assistenztrainer, die das Gehirn sind, so mäßig. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ja vielleicht auch andere Ansätze gibt und dann ja mal versuchen, dass man vielleicht einfach so einen, ja wirklich jemanden nimmt, der gar kein eigener Spieler war, der einfach nur von außen drauf guckt und der vielleicht ja Analyst ist und der halt eine ganz andere Idee hat, wie man Rugby aufbaut und einfach eine Chance gibt. Also, was hat man zu verlieren, ne?
Ich denke auch. Also, es ist wahrscheinlich. Aber mal schauen. Ist nichts offiziell. Viel Zeit hat man nicht mehr. Bis zum
Spiel. Ist ganz einfach. Wenn du das Derby gewinnen willst, dann musst du jetzt einfach Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an den Strand fahren. Das war ein bisschen kalt, aber egal. Einfach alle Männer an den Strand. Dann ein fettes Steak essen, ja. Schönes Kutteböff. Dann läuft es. Das ist alles, was man braucht.
Weiß nicht, für sie nächste Strand wäre in Narbonne. Ich weiß nicht, ob das die beste Option. Wobei es für die eigentlich der kürzere Arbeitsweg ist.
Die wohnen doch eh alle da, oder nicht?
Ja.
Ich glaube, 16 oder 17 Spieler von Carcassonne leben in Narbonne. Also.
Hör nicht mal einen Vorwurf machen. Schöner.
Nee.
Kommen wir noch zum Abschluss zur ersten Liga der Frauen. Mit ja einer großen Überraschung zumindest. Lyon hat 17-10 gegen Rennes gewonnen, das ist noch nicht die Überraschung. Blagnac 33-10 gegen Bobigny, auch noch nicht die Überraschung. Montpellier 41-12 gegen Lille, auch das nicht die Überraschung. Wobei man natürlich darüber reden kann, dass Montpellier sehr, sehr schwach in die Saison gestartet sind. Tatsächlich der erste Saisonsieg nach 5 Spielen. Montpellier auch sehr ungewohnt. Grenoble gegen Romagna 8-32, das ist schon eine kleine Überraschung. Grenoble überraschend schwach bis jetzt. Von denen hat man deutlich mehr erwartet. Aber ja, dass Romagna da gewinnt, Respekt. Bordeaux hat 33-20 gegen Toulouse gewonnen. Das in der Form semi-überraschend, auch wenn Toulouse sich so langsam wirklich der Best wert. Noch ein, zwei Spiele brauchen, um sich zu finden. Aber ich würde fast sagen, das war's diese Woche. Achso, Mathieu Jalibert, vielleicht noch kurz. Wir machen einen ähnlichen Abgang. Wir
tauchen einfach nicht mehr auf jetzt.
Für den Kontext hat er wohl nach seiner als er gelernt hat, nicht berücksichtigt zu werden für das Spiel gegen Neuseeland, sich entschieden, die Nationalmannschaft zu verlassen. Und wir werden an dieser Stelle auch diesen Podcast verlassen und sagen, eine Woche wieder in eine schöne Zeit. Habt viel Spaß bei Frankreich, Argentinien und allen anderen Spielen, die nicht in Frankreich stattfinden. Mach's gut. Aber ansonsten, tschüss. Bis dahin. Tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend. Aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte. Nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte. Und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.